Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest den Schluss des Romans Lazar von Nelio Biedermann. Der junge Autor erzählt die Familiensaga derer von Lazars, die im Süden Ungarns ein Waldschloss bewohnen. Sie erstreckt sich über etwas mehr als ein halbes Jahrhundert, vom Jahr 1900 bis zu ihrer Enteignung in den 50er Jahren. Manches darin ist an Erlebnisse von Biedermanns eigener Familie angelehnt. Die Hoffnungen auf Freiheit und Demokratie, die sich mit dem Aufstand von 1956 verbunden haben, werden durch sowjetische Panzer brutal zunichte gemacht. Es beginnt eine systematische Verfolgung der Aufständischen. Pista versteckt sich aus Angst vor Verhaftung bei seiner Freundin Kati, hat aber bald großes Heimweh nach seiner Familie.
Nach einer Woche kehrte Pista heim. Die Verhaftungen hatten zwar nicht aufgehört, aber er vermisste Eva. Vermisste seine Mutter. Ja, vermisste sogar seinen Vater. In den schlaflosen Nächten auf Kottis Teppich war ihm bewusst geworden, wie hart er zu ihm war. Immer hatte er von ihm gefordert, stark zu sein, sich nichts anmerken zu lassen, einfach weiterzumachen und nach vorn zu schauen. Dabei hatte sein Vater mit der Enteignung, anders als er, nicht nur seine Zukunft, sondern seine ganze Identität verloren. Sein Leben lang war er jemand gewesen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ein Leben lang hatten die Menschen zu ihm aufgeschaut, hatten ihn respektiert und bewundert. Und dann war er plötzlich ein gebrochener Mann, ein Postbote, ein Niemand. Auf einmal tat ihm sein Vater leid. Er stellte sich vor, wie er als kleiner Junge genauso viel vom Leben erwartet hatte, wie er selbst früher. Stellte sich vor, wie sein Vater geglaubt hatte, es würde immer alles gut und die Welt sei gerecht. Zumindest zu ihnen. Auf dem Weg von Kotti zu ihrer Wohnung nahm er sich fest vor, seinen Vater zu Hause in den Arm zu nehmen. Die Innenstadt war noch immer ein Ort der Verwüstung. Die Straßen waren aufgerissen, Schaufensterscheiben eingeschlagen, Straßenbahnen lagen auf der Seite und in vielen Häusern klafften mannshohe Löcher, in die es hineinregnete. Kottis Familie hatte beschlossen, nach Amerika zu fliehen. Ihr Vater meinte, bleierne Zeiten ständen bevor, auch für jene, die sich nicht offen gegen das Regime stellten. In den nächsten Jahren wird es ausreichen, eine Brille zu tragen, um als intellektueller Staatsfeind nach Sibirien deportiert zu werden, hatte er gesagt. Dass es so schlimm werden würde, glaubte Pista nicht. Aber er bereute dennoch, den Artikel über die Stürmung des Rundfunkgebäudes für Janoschs Revolutionäre Zeitung geschrieben und im Siegesrausch seinen richtigen Namen darunter gesetzt zu haben. Am nächsten Morgen, den 22. November, wurde Imre Natsch beim Verlassen der jugoslawischen Botschaft trotz der Sicherheitsgarantie Kadars verhaftet und nach Rumänien verschleppt. 4 Tage später erklärte dieser in einer Radioansprache die Gründe für die Festnahme. Pista sah, wie sich sein Vater, der Natsch wegen dessen Bodenreformen nie gemocht hatte, eine Träne aus dem Augenwinkel wischte. Wieder hätte er ihn gerne in den Arm genommen, und wieder ließ er es bleiben. Während Tausende an Märschen und Gedenkveranstaltungen zu Ehren der während des Aufstands Getöteten teilnahmen, Kerzen anzündeten und Kränze auf frische Gräber legten, gingen Sicherheitskräfte mit langen schwarzen Mänteln von Tür zu Tür. Zahllose Menschen wurden in diesen Tagen verhaftet. Pista verabschiedete sich von Kotti und dachte dabei an Mathilda. Der Abschied von ihr war viel schwerer gefallen. Manchmal, in Momenten wie diesem, die vordergründig nichts mit ihr zu tun hatten, dachte er an sie und versuchte sich vorzustellen, wie sie heute wäre. Meist gelang es ihm nicht, doch manchmal sah er sie ganz plötzlich vor sich, wie sie die Straße überquerte oder in einer Bäckerei verschwand. Am 11. Dezember, einen Monat nachdem der erste Ausnahmezustand verhängt worden war, reagierte die Regierung mit einem weiteren auf einen Generalstreik der Bevölkerung, woraufhin ganz Budapest ohne Strom war. Sobald die Sonne verschwand, waren die Straßen so dunkel, dass man die Männer in den langen schwarzen Mänteln nur noch durch ihre harten, hallenden Stiefelschritte ausmachen konnte. Pista stand früh bis spät am offenen Fenster, rauchend und vor Kälte schlotternd, und wartete darauf, dass sie kommen würden, um ihn zu holen. Doch noch mehr Sorgen als um sich selbst machte er sich um Janosch, dem bei einer Verhaftung vermutlich der Tod durch Erhängen drohte. Er hatte seinen besten Freund seit über 2 Wochen nicht mehr gesehen, wusste weder, wo er war, noch wie es ihm ging. Nicht einmal, ob er überhaupt noch auf freiem Fuß war, wusste er. Die Männer mit den langen schwarzen Mänteln streiften wie Jagdhunde durch die Stadt, durchschritten all die Straßen und Viertel, die Pischta auf seiner Suche nach Akosch auch durchschritten hatte, hinterließen Stiefelabdrücke im frischen Schnee, der auch noch ihre Geräusche schluckte, so dass Janosch keine Möglichkeit hatte, sich auf das Klingeln an seiner Tür um 18 Uhr des 14. Dezember vorzubereiten und in Pantoffeln und Unterhemd verschleppt wurde. Die psychiatrische Anstalt lag am Rand der Stadt, in einem Herrenhaus, das einem jüdischen Kaufmann gehört hatte, der während des Zweiten Weltkriegs im Ghetto umgekommen und dessen Vermögen nach der Machtübernahme durch die Russen Staatsbesitz geblieben war. Die Gegend wirkte beinahe ländlich. An den weitläufigen verschneiten Garten schlossen weiße Felder an, bei deren Anblick Eva seit langer Zeit die düstere Geschichte vom Blinden wieder in den Sinn kam. Imre saß an einem der Tische im verlassenen Wintergarten und blickte hinaus. Die letzten Wochen war der Himmel ein graues Meer gewesen, aus dem mehrmals täglich große Flocken auf die Stadt gestürzt waren. Jetzt waren die Schneefelder unter der weißen Sonne so grell, dass man kaum hinsehen konnte. Ihrem Großonkel schien das nichts auszumachen. Er hatte nicht nur seinen Blick, sondern seinen ganzen Körper der hellen Landschaft hinter der Fensterfront zugewandt, während ihm die Wirklichkeit im Innern nichts anzugehen schien. Pischta und Eva bemerkte er erst, als sie sich ihm gegenüber an den Tisch setzten. Es war nicht einfach gewesen, eine Bewilligung für den Besuch in der Anstalt zu bekommen, aber sie hatten Imre beide unbedingt noch einmal sehen wollen. Jetzt, da sie ihm nach 5 Jahren wirklich wieder gegenüber saßen und er ihrem Blick ohne ein Zeichen des Erkennens begegnete, erschien ihnen das wie ein Fehler. Sie waren in der Erwartung hergekommen, ihn unverändert vorzufinden, denn worin unterschied sich sein Leben hier schon von jenem im Waldschloss? Doch nun sah er sie mit leeren Augen an und erinnerte nur noch äußerlich an ihren Großonkel, der fast ihr Leben lang ein Teil von diesem gewesen war, zumindest am Rand ihres Blickfelds, hinter dem Fenster des blauen Zimmers. Seine natürliche Eleganz hatte er trotz seines hohen Alters nicht eingebüßt, aber ansonsten unterschied er sich kaum von den sich an den Kopf schlagenden, zitternden oder vor sich hin murmelnden Gestalten, die sich Stunde um Stunde in endlosen Runden durch die Flure des Hauses schleppten. Er saß kerzengerade da, vollkommen unbeweglich, bis auf seine linke Hand, die nicht zu seinem Körper zu gehören schien, sondern wie ein kleinknochiges, sehniges Tier wirkte. Sie strich mechanisch über die raue Oberfläche des Tischtuchs, immer im Kreis, unaufhörlich. Die beiden Geschwister konnten ihren Blick nicht lösen von dieser Hand. Sie saßen stumm da, alle drei, hörten nur, wie der Schnee über das schräge Glasdach des Wintergartens dem Abgrund entgegenrutschte und wie die in sich selbst verlorenen, verbannten ihre Runden gingen und vor sich hin murmelten. Da dachte Pischta, dem Kreis der Hand folgend, dass Imre sie vielleicht gar nicht mit diesen leeren Augen ansah, weil er sich verändert hatte, sondern weil sie nicht mehr dieselben wie vor 5 Jahren waren. Von den Ästen der Bäume, die im Garten standen, rieselte Schnee. Die Kristalle flimmerten in der klaren Luft. Am Himmel waren große weiße Wolken aufgezogen, die noch größere Schatten warfen, zwischen denen die Schneefelder hellen Eisschollen in schwarzem Wasser glichen. Erst bei diesem Anblick realisierte Eva, wie lange sie hinter den zugezogenen Vorhängen des Durchgangszimmers gelegen hatte. Und erst bei diesem Anblick begriff Pischta, was es bedeutete, von den Männern in den langen schwarzen Mänteln verhaftet zu werden. Janosch Verhaftung lag nun schon 2 Tage zurück. 2 Tage unter der Erde, 2 Tage Zigaretten auf der Haut und elektrische Schläge. Auch von Steh- und Kauerzellen hatte Pischta gehört, von Schlafentzug und Knüppelschlägen. Wie lange wird er durchhalten, dachte er, während die Schneekristalle von den Ästen rieselten. Wie lange wird er schweigen, dachte sie, während Imre Kreise auf die Tischdecke zeichnete. Als sie sich erhoben, ihre über die Stühle gehängten Mäntel wieder anzogen, die Schals um den Hals wickelten und die Handschuhe überstreiften, als sie ihrem Großonkel noch einmal über die Schulter strichen, einen letzten Blick auf ihn warfen und ihm den Rücken zukehrten, um zu gehen, da sagte er: »Danke für den netten Besuch. Es war sehr schön mit euch.« Sie drehten sich um und sahen ihn erstaunt an, aber er saß da wie zuvor, mit leerem Blick und kreisender Hand. Trotzdem streiften sie ihre Handschuhe wieder ab, wickelten sich die Schals vom Hals, hängten ihre Mäntel über die Stühle und setzten sich wieder. Ohne sie anzusehen, sagte Imre nun: »Lange könnt ihr nicht mehr bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie kommen und es dunkel wird.« Es war später Vormittag und auch wer kommen sollte, wusste Pischta nicht. Doch während weiter der Schnee von den Ästen rieselte und Imre, der plötzlich nicht mehr aufhörte zu sprechen, von einem Jagdhaus erzählte, in dem man auf ihn warte, erinnerte sich Pischta an das abendliche Rauschen des Waldes, an das Singen der Amsel, das Gurren der Tauben, an den Geruch des Holunders, an sein samtenes Weiß im Dämmerungsblau. Er erinnerte sich an das glänzende Schwarz der Brombeeren, an das voller werdende Schwarz der Schatten, an das Licht in Pontillas Fenster und die Stimme hinter seiner Zimmerwand, an die Porträts und die Flure, die Treppen und die Möbel, an die chinaroten Lampenschirme und die Vorhänge vor den offenen Salonfenstern, das Muster im blauen Spielzimmerteppich und die blauen Wände in Imres Zimmer, dessen Flucht in den Wahnsinn vielleicht das einzig Sinnvolle gewesen war. Als der Zug den Bahnhof verließ, griff Lajos vorsichtig nach Lillis Hand, so als hätte er vor langer Zeit die Erlaubnis dafür verloren. Aber sie zog ihre Hand nicht weg, wie er es erwartet hatte, sondern ließ sie in seiner, bis der Zug nicht mehr zu sehen war. Eva und Pischta fuhren an weißen Feldern vorüber, an kleinen Dörfern, an Wäldern und manchmal an einem heruntergekommenen Schloss, das einst Freunde ihrer Familie bewohnt hatten und nun, wie das Herrenhaus, in dem Imre untergebracht war, dem Staat gehörte. In der Ferne, sich im Dunst verlierend, lagen lange die Berge, in denen immer noch gekämpft wurde. Eva dachte an ihre Tante Ilona, die sich vor 18 Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern ebenfalls in einen Zug gesetzt hatte, um ihr Zuhause zu verlassen. Seither hatten sie sich nicht wiedergesehen. Die Bleichröders waren nie zurückgekehrt. Und dennoch kannte Eva alle Einzelheiten ihrer Flucht. Wie oft hatte sich ihr Vater über seine Schwester aufgeregt, wenn sie die kostbare Zeit bei den teuren Telefonaten über den Ozean wieder mal damit verschwendet hatte, von dieser Flucht zu erzählen, die jeder in der Familie schon lange auswendig kannte. Dafür mussten sie tausende Kilometer lange Tiefseekabel verlegen, hatte ihr Vater nach diesen Gesprächen jeweils kopfschüttelnd gesagt. »Stell dir vor, wir säßen mit Chandor Maroy im Zug«, sagte Eva jetzt. »Dann hätten wir auch mal eine Fluchtgeschichte zu erzählen.« »Der ist doch schon im Exil«, erwiderte Pischta. Eva nickte. »Stimmt.« Dann schwiegen sie, bis der Zug in Petsch einfuhr, und versuchten sich daran zu gewöhnen, bald selbst Exilanten zu sein. Da die Grenze zu Österreich nach der ersten Fluchtwelle mittlerweile streng bewacht wurde, hatten sie beschlossen, nach Jugoslawien zu fliehen. Von dort wollten sie weiter in die Schweiz, die die ungarischen Flüchtlinge nun, im Gegensatz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, mit offenen Armen empfing, weil, so die Filmwochen schauen, die gegen den Kommunismus widerständigen Ungarn von der freien Welt in ihrem Kampf allein gelassen wurden. Nachdem sie, unweit des Hauses, in dem sie während des Kriegs wohnten, zu Mittag gegessen hatten, kletterten sie in einen Lastwagen voller Kartoffeln, dessen Fahrer sie all ihr restliches Geld gaben, damit er sie zur jugoslawischen Grenze fuhr. Während sie zwischen den Kartoffelkisten saßen, dachten sie beide an die zurückliegende Zeit auf dem Bauernhof und an ihre Eltern, die entschieden hatten, in Budapest zu bleiben. »Wir sind zu alt für solche Sachen«, hatte ihre Mutter gesagt. »Wenn es in der Schweiz wirklich so schön ist, wie alle sagen, können wir ja nachkommen, wenn es wieder wärmer ist.« Es wäre auch schade, jetzt, wo ihr endlich weg seid und wir die Wohnung für uns haben, schon wieder zu gehen, sagte ihr Vater mit seinem Grinsen, das ihn wie einen Schuljungen aussehen ließ und das sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hatten. Nachdem sie sicher eine Stunde, ohne etwas zu sagen, im Dunkeln gesessen hatten, fragte Pischta, wusstest du, dass es in der Schweiz seit über 100 Jahren keinen Krieg mehr gab? Ja, aber Frauen dürfen dort immer noch nicht wählen, antwortete Eva. Wirklich? Und da willst du hin? Dafür sollen die Straßen sauber sein. Und wenn man am Ufer des Zürichsees steht, kann man an seinem Ende die weißen Berge sehen. Hat mir Sonja zumindest erzählt. Die war vor Jahren mal mit ihrer Familie dort. Als der Lastwagen hielt und der Fahrer sie hinausließ, ging über einem nahegelegenen Waldstreifen gerade die Sonne unter. Dort müsst ihr durch, sagte der Fahrer, durch dieses Stück Wald, bis ihr an einen Fluss kommt. Habt ihr den überquert, müsst ihr nur noch die Böschung hoch und über ein Feld, dann seid ihr schon in Jugoslawien. Und wie sollen wir den Fluss überqueren? Fragte Pischta. Das ist kein Problem. Der ist zugefroren und sehr flach. Der trockene Schnee knirschte unter ihren Schuhen, als sie querfeldein auf den schwarzen Waldrand zuging. Sie trugen beide einen ledernen Rucksack auf dem Rücken. Darin 2 Pullover, 2 Fotos ihrer Eltern, ein Foto des Waldschlosses, eine Hose, ein Rock, Unterwäsche für 3 Tage, 2 Pässe, ein Messer, ein Laib Brot, eine Taschenlampe. Zu unterst in Evas Rucksack lag außerdem das Buch, das sie seit Jahren mit sich herumtrug, das im Waldschloss, im Stadthaus, auf dem Bauernhof und in der winzigen Wohnung in Budapest gewesen war. Sie hatte es kurz nach Edmunds Verhaftung unter seiner Matratze gefunden und seither, wann immer sie sich verloren oder einsam fühlte, aufgeschlagen. In den letzten Wochen war das oft der Fall gewesen, und bis Pischta von seiner Jagd auf Arkosch zurückgekehrt war, hatte sie gedacht, dass das auch für immer so bleiben, dass sie da nie wieder rausfinden würde. Doch nun, da sie Schritt für Schritt auf den Waldrand zuging, der Himmel über ihnen dunkler wurde und unter ihren Schuhen die gefrorene Erde und der harte Schnee knirschten, nun, da ihr die Kälte der beginnenden Nacht ins Gesicht schlug und sie darüber nachdachte, ob Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und eine verschneite Landschaft zu einer Flucht dazugehörten, ob eine Flucht ohne widrige klimatische Bedingungen gewissermaßen undenkbar war, überkam sie das Gefühl, ihr Leben wieder selbst in der Hand zu haben. Der Wahrheit entsprach dieses Gefühl nicht, im Gegenteil. Wahrscheinlich hatte sie nie weniger über ihr Schicksal bestimmt als in diesen Stunden. Kaum hatten sie den Waldrand erreicht, waren sie blind. Der Himmel, der noch das Licht des Tages enthielt und die Helligkeit des Schnees reflektierte, war unter den Wipfeln der dichtstehenden Bäume kaum zu sehen. Es war, als gingen sie am Grund eines tiefen, tiefen Sees. Manchmal gellte der Schrei eines Vogels durch den Wald und ließ sie zusammenzucken, oder irgendwo im Dickicht oder unter ihren Sohlen zerbrach krachend ein Zweig. Sie gingen hintereinander, damit das Risiko, gesehen zu werden, kleiner war. Die Patrouillen waren zwar nicht so zahlreich wie an der Grenze zu Österreich, aber es gab sie. Und auch hier drohte ihnen die Internierung in ein Lager, wenn man sie erwischte. Oder man erschoss sie gleich an Ort und Stelle, ohne Prozess und Erbarmen. Das Waldstück war größer, als sie gedacht hatten, und sie kamen nur langsam voran. Der Schnee, der hier, wo ihn der Wind, der über die Felder pfiff, nicht erreichte, feuchter und tiefer war, erschwerte ihnen das Gehen. Die Dunkelheit hinderte sie zusätzlich am Vorankommen. Die Taschenlampe ließen sie aus Angst, entdeckt zu werden, im Rucksack. So stapften sie über 2 Stunden durch den Wald, bis sich dieser plötzlich lichtete und den Blick auf den Fluss freigab. Um sich einen Überblick zu verschaffen und den russischen Grenzsoldaten nicht sofort vor die Gewehre zu laufen, hielten sie sich kauernd im Gestrüpp des Waldrands und beobachteten, so gut es ging, die Flussseiten. Es war so still, dass Eva ihren Atem und Pischtas Herzschlag hörte. Um sich von der Kälte abzulenken, die nun, da sie sich nicht mehr bewegten, sondern angespannt wie gejagte Feldhasen im Dickicht ausharrten, in ihre Glieder fuhr, dachte sie an die letzten Wochen, die ihr in dieser fremden Landschaft aus schwarzem Wald und weißem Schnee wie ein vor Jahren geträumter Traum vorkamen. Selbst die Täuschung und die Zeit davor, während der sie sich fast in Arkosch verliebt hatte, kam ihr plötzlich wie Ereignisse einer Geschichte vor, die ihr jemand erzählt oder die sie irgendwo gelesen hatte. »Wir müssen weiter«, sagte Pishta nach einer Weile. »Wer weiß, wann die nächste Patrouille kommt.« Eva nickte. Ein Fluss und ein Feld. Mehr lag nicht mehr vor ihnen. Doch was kam danach? Was lag hinter dem Fluss, hinter dem Feld? Jugoslawien, die Schweiz, der Zürichsee und an dessen Ende die weißen Berge. Das konnte sie sich alles vorstellen, davon hatte sie Bilder, dafür hatte sie Wörter. Aber sich selbst in der Schweiz, sich selbst in einem Land, zu dem sie nur durch Imre Bezug hatte, der vor über einem halben Jahrhundert dort, irgendwo in den weißen Bergen, in einem Kurhotel gewesen war, konnte sie nicht heraufbeschwören. Plötzlich überkam sie das unbändige Bedürfnis, einfach umzudrehen, dem Fluss, der Zukunft und der Freiheit den Rücken zuzukehren und mit dem Zug in ihr vertrautes Leben zurückzufahren. Aber Pishta, der dasselbe dachte, ging stur weiter, sodass sie ihm, ohne etwas zu sagen, folgte. Auf der Eisfläche, die den Fluss überzog, lag eine feine Schneeschicht. Es war unmöglich zu erkennen, wie dick das Eis war. Pishta setzte vorsichtig einen Fuß darauf, hörte unter der dämpfenden Puderschicht das Knirschen der Eiskristalle nicht, verlagerte sein Gewicht nach vorn, auf den Fuß auf dem Eis und brach mit einem leisen Krachen ein. »Und jetzt?«, fragte Eva. »Wir müssen trotzdem rüber. Der Pfarrer hat gesagt, es sei hier flach. Oder wir lassen uns erschießen, andere Möglichkeiten haben wir nicht.« Bevor Eva antworten konnte, drehte er sich um, trat aufs Eis, brach ein, verzog das Gesicht, ging weiter und versuchte, vor Kälte und Schmerz nicht zu schreien. Eva folgte ihm, trat in das knöcheltiefe Wasser, das schnell knietief wurde, und suchte Halt auf den glatt geschliffenen Steinen und am Bild der weißen Berge am Ende des Zürichsees. Tiefer wurde es nicht, sie warteten durchs Eis. Drüben angekommen, hörten sie plötzlich Hundegebell. »Renn!« rief Pishta sofort. »Und dann nochmal! Renn, Eva, renn!« Erst da rannte sie los, die Böschung hinauf, mit wunden Füßen und von Eissplittern zerkratzten Schenkeln, stürzte, stand wieder auf, fiel wieder hin, ignorierte den harten Schnee, der ihr die Handflächen und die Wangen aufschürfte, spürte nur noch, wie ihr Herz in ihrem Brustkorb pulsierte, schlug und hämmerte. Pishta war einige Meter vor ihr, lief schon über das Feld, als sie das Ende der Böschung erreichte. Ihre Füße und Beine begannen taub zu werden, das Hundegebell wurde leiser, Pishta langsamer. Er durfte sie nicht noch einmal im Stich lassen. Aber Eva rannte weiter, bis sie ihn erreichte. Und dann neben ihm her, rannte ohne zu denken, ohne zu fühlen, so als wäre sie dafür gemacht, davonzulaufen. Sie rannte, bis sich ihr zwei Soldaten mit auf sie gerichteten Gewehren in den Weg stellten und ihr das hämmernde Herz aus dem Brustkorb fiel. Blutig und zuckend wie ein Fisch lag es im Schnee. Ein Hühnerstall, gerade hoch genug, um darin zu stehen. Eine fleckige Matratze, drei Steppdecken, zwei Zimmeröfen und eine nackte Glühbirne. Das war vorerst die Freiheit. Die beiden Soldaten, die sie vor einer Woche abgefangen hatten, waren keine Russen, sondern Jugoslawen gewesen. Sie hatten Eva und Pishta, beide halb bewusstlos vor Kälte, Anspannung und Erschöpfung, zum nächsten Ort gebracht, in dessen Gasthof die ungarischen Flüchtlinge einquartiert waren. Das Gasthaus war zwar schon so voll gewesen, dass selbst in den Fluren Menschen schliefen und sie im Hühnerstall hinter dem Haus untergebracht worden waren, aber alles war besser, als in den Kellergewölben der AWO oder einem Lager zu enden. Außerdem hatte man ihnen heißen Tee, Gulaschsuppe und warme Kleidung gegeben, Spenden, die das Rote Kreuz lastwagenweise von der Schweiz bis an die ungarische Grenze gefahren hatte. Nachts war es trotz der Zimmeröfen sehr kalt, sodass sie sich aneinander schmiegen mussten, wie damals auf dem Bauernhof. Als 5 Tage später eine zweite Matratze hereingetragen wurde und ein junges Ehepaar zu ihnen in den Hühnerstall zog, wurde es etwas wärmer. Die junge Frau war schwanger und hatte ein solches Verlangen nach Gewürzgurken, dass ihr Mann seine Tage damit verbrachte, durchs Dorf zu ziehen und seine Zigaretten gegen Gurkengläser einzutauschen. Pishta half ihm dabei. Laszlo war ihm sofort sympathisch gewesen und die Streifzüge durch das verschneite Dorf lenkten ihn von den Gedanken an die Männer in den langen schwarzen Mänteln ab, vor denen er sich immer noch nicht sicher fühlte, auch hier nicht, hinter der Grenze, die doch nur eine Linie auf einer Karte, ein Konzept in den Köpfen war und in der Realität nichts weiter als ein schmaler, seichter Fluss. Eva unterhielt sich währenddessen stundenlang mit Nicolette, die ihr schon nach wenigen Tagen wie eine langjährige Freundin vorkam. Ihr Optimismus und Humor waren ansteckend, und Eva bewunderte sie für ihren Mut, mit ihrem ungeborenen Kind in ein Land zu fliehen, in dem sie niemanden kannten. Auch sie wollten in die Schweiz, nach Zürich, wo die Schwäne weißer sein sollten als ein frisch gewaschenes Leintuch. Als sie an Zagreb vorbeifuhren, wo die Dächer schneebedeckt und die Kastanien laublos waren, dachte Pischta daran, dass seine Eltern hier die einzige Nacht ihrer Hochzeitsreise verbracht hatten. Dann war Schandor, sein Großvater, die Treppe hinuntergestürzt und hatte sich den Schädel gebrochen. Ans Meer und bis nach Rom hatten sie gewollt. Gekommen waren sie bis Zagreb. Er stellte sich vor, wie sie an diesem einzigen Abend die kastaniengesäumten Straßen hinunterspaziert waren, an denen sie jetzt, mehr als 3 Jahrzehnte später, vorbeifuhren. Stellte sich vor, wie sie nach dem Abendessen in einem kleinen Restaurant bei offenem Fenster nebeneinander auf dem Hotelbett gelegen und den Nachtgeräuschen gelauscht hatten, die sich, wenn man so genau hinhörte wie sie, ganz leicht von jenen in Budapest unterschieden. Er erinnerte sich an die Hochzeitsfotos, an die Gesichter seiner Eltern, an ihre strahlenden Augen, ihre reich geschmückten Kleider und an ihre Hände, die auf diesen Fotos immer in der Nähe des anderen waren. Wie unglaublich jung sie damals gewesen waren, jünger als er jetzt, jünger sogar als Eva. Nicolette hatte sie heute Morgen gefragt, ob sie die Patentante ihres Kindes werden wolle. Eva hatte eifrig genickt und vor Freude geweint. Jetzt schlief sie, ihr Kopf an die Scheibe gelehnt, hinter der die verschneiten Dächer und Straßen vorbeirauschten, den Mund halb geöffnet, die Hände zu Fäusten geballt, und sah aus wie ein Kind. Auf einmal begriff Pischta, dass er sie nie würde beschützen können. Nur da sein für sie konnte er. Er sah sie an, bis er spürte, dass sie unter seinem Blick aufwachen würde. Dann schaute er wieder hinaus. Weiße Felder, schwarze Bäume, der Himmel blau und ab und zu ein Bauernhof. Zagreb lag hinter ihnen und damit die ganze ihnen bekannte Welt. Vor ihnen lag Zürich, der See, die weißen Schwäne und verschneiten Berge.
Max von Pufendorf mit dem Schluss des Romans Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Am Montag beginnt eine neue Lesereihe. Martina Gedeck liest aus dem Buch Die späten Jahre von Natascha Wodin.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Extreme Straßenglätte als Folge von gefrierendem Regen hat heute früh die Menschen in den westlichen Teilen von Niedersachsen überrascht. Auf Straßen und Autobahnen sei die Lage am Morgen teils katastrophal und brandgefährlich, berichtet die Polizei. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Die Polizeidirektion Osnabrück meldete für den Bereich vom Teutoburger Wald bis zu den ostfriesischen Inseln bereits mehrere hundert Glätteunfälle. Und ein Ende sei noch nicht in Sicht. Die Einsatzkräfte helfen, wo sie können. Ihr dringender Appell lautet aber, nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Auch Radfahrer und Fußgänger seien bei den Bodenverhältnissen stark gefährdet. Erst gegen Mittag soll es laut deutschem Wetterdienst auf den Straßen voraussichtlich nicht mehr glatt sein. In den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Vechta wurde der Präsenzunterricht abgesagt, da dort auch die Schulbusse nicht mehr sicher fahren können. Bei einer Unfallserie auf der A44 in Ostwestfalen kam